Ihr kennt ihn sicherlich, oder viele von euch kennen ihn sicherlich schon. RF Guy wird uns heute etwas erzählen über Automotive, Ethernet Standards. Ich bin mir sicher, es wird schrecklich werden, weil es ist Automotiv und ja, das ist deine Bühne. Gebt ihm mal eine wunderschöne Runde Applaus, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Also heute geht es eben nicht darum, was die Automotive-Industrie macht, sondern es geht darum, was kann man denn davon benutzen? Ne? Also ich bin ja in diesem Womolin-Projekt, das ist so ein Hobby-Ding von mir, was tatsächlich jetzt irgendwie, Kunde droht mit Auftrag, tatsächlich es in eine Firma münden wird dieses Jahr. Und ich war halt auf diesem Automotive-Ethernet-Kongress und wir haben nochmal die komplette Hardware umgeschmissen. Und heute erzähle ich euch so ein bisschen was über, was es eigentlich im Hintergrund so im Automotive-Bereich tut. Ne? Also im Prinzip haben wir jetzt gerade die Transformation. CAN-Bus, Lin-Bus, FlexRay, ist alles noch State of the Art. Wir haben so ein bisschen im Backbone Ethernet, jetzt mal vom Tesla abgesehen, die das schon sehr weit getrieben haben. Und jetzt kommt quasi erst die Technologie, wo wir quasi bis runter zu einzelnen Sensoren auf wirklich Ethernet gehen. Das ist gerade so ein Transformationsprozess. BMW möchte so Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres die ersten Fahrzeuge haben, die tatsächlich einen fast zu 100% Ethernet-Backbone haben. Und jetzt schauen wir mal. Wichtig ist, es gibt halt schöne neue Standards. Und was ist denn überhaupt verfügbar für uns, die in der Open-Source-Community, die selber bauen wollen? Und da haben wir halt sehr schnell, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir überhaupt Informationen bekommen. Da erzähle ich heute mal so ein bisschen was es da an coolen neuen Ethernet-Vernetzungsstandards gibt und was wir wirklich benutzen können. Hier auch nochmal der Dank an meine Community, die mir dieses Ticket für einen Tag für diesen Kongress und auch an den WK Fachmedienverlag. Ich habe nur den Studentenpreis bezahlt, dafür hat der eine Tag auch nur 600 € gekostet. Also der Kost der Tag hat 1200 €, es hat sich aber wirklich sehr gelohnt, weil man halt auch mit Herstellern sprechen konnte. Es war halt so eine kleine Messe dabei, man hat mal so einen Einblick bekommen. Wir haben auch den Foliensatz bekommen, also wer da irgendwie mal Interesse hat, sich das anzuschauen, sagt mir Bescheid. Und heute geht es halt darum, wer macht denn überhaupt was dort? Ja, einmal haben wir hier so die üblichen Verdächtigen der Hardware der Branche, also wer der überhaupt Chipsatz macht, die im Automotive-Ethernet-Bereich überhaupt Sachen herstellen. Broadcom, NXP, Microchip, Marvel und TI sind halt so eine der großen Player. Es gibt ja noch kleineren, die überhaupt Komponenten für dieses Automotive-Ethernet rennen. Wenn wir vom Automotive Ethernet reden, reden wir in der Regel immer von Single-Pair Ethernet, weil es soll ja möglichst günstig sein. Die Automobilindustrie ist ein sehr kostengetriebener Unternehmenszweig. Und das andere ist halt auch vom Vorteil, man möchte halt auch möglichst wenig in den Steckern und Strukturen ändern. Und ein RJ45-Stecker, der ist auch wirklich nicht für Automotive geeignet. Hier auch noch eine Anekdote. Ich mache das ja eigentlich aus dem Wohnmobilreich, Caravanreich betrieben. Dieser Bereich hat mit Automotive nichts im Entferntesten zu tun. Das sind Schreiner, die irgendein Auto zusammen häkeln. Und da kommt ein bisschen Elektrik rein, da kommen ein paar Wasserschläuche rein und von Remote Control, also was es da auf dem Markt gibt, das kann man nicht reden. Also was gibt es denn jetzt eigentlich? Wir haben eigentlich, das sind die Single-Pair-Ethernet-Standards, die so etabliert sind. Dieses gibt es teilweise schon ein bisschen länger. Wir haben einmal dieses 10BASE T1L, das ist für Long Range. Das ist bis 1,5 Kilometer an Point-to-Point-Verbindung, 10 Mbit. Das ist quasi, was so im Steuerungsbereich oder es auch im Gebäudeautomationsbereich kommt. Ich kann halt über eine relativ günstige Leitung relativ viel Strecke machen. Was viel spannender ist für uns, was jetzt gerade jetzt wirklich erst am Markt startet, ist dieses 10BASE T1S. Multitrop-fähig, das kann man sich so vorstellen wie diese alten Coax-Vernetzungen, was man früher hatte mit diesen T-Stücken. Das Ganze läuft über eine ungeschirmte Zweidrahtleitung. Also das, was ich in einem Fahrzeug-Kabelbaum auch habe, das ist nämlich dasselbe, was wir im CAN-Bus haben. Das ist eine ganz normal auf beiden Seiten 100 Ohm terminierte Zweidrahtleitung und ich kann tatsächlich Also sie reden von 15 Metern bis 25 Geräte. Auf der Embedded World war auch nochmal Microchip. Die haben da, glaube ich, 100 Meter und 100 Devices draufgesteckt. Es geht immer noch. Man muss ja auch so einen Unterschied treffen im Automotive-Bereich, wenn da Sensorik oder Ähnliches draufgesteckt. Da geht es halt auch wirklich um Robustheit, um Datensicherheit, wo wir sagen, in einem Bereich, ob ich jetzt ein Dimmer-Modul oder ein Relais schalte, wenn es da mal eine Collision gibt, dann wird halt das Paket nochmal gesendet. Wenn halt irgendein Sensor im Fahrzeug, der im Fahrbetrieb wichtig ist, da geht es wirklich darum, dass die Daten extrem zuverlässig übertragen werden. Und da können wir, sagen wir mal, der Bereich, wo wir, sage ich mal, auch im Hobbybereich oder Open-Source-Bereich sagen können, wir können diese Technologie aber nutzen. Dann gibt es das 100 Base T1, das gibt es schon jetzt ein paar Jahre lang. Das ist im Prinzip auch ein Zweidrahtbus, 100 Megabit Punkt zu Punkt. Das ist da, wo wir eigentlich auch mal letztes Jahr gesagt haben, das benutzen wir. Das ist sehr interessant, weil das ist auch für kleinere Backbones schon interessant. Und es gibt jetzt im Automotive-Bereich kommen auch so mal vernünftige Automotive-Kameras, die halt nicht ein analoges Videosignal haben, wo auf der einen Seite dann 4K draufsteht und auf der anderen Seite kommt halt ein CVBS-Signal raus. Mit einer Bandbreite von entsprechend. Sondern jetzt gibt es tatsächlich die ersten Kameramodule und die kommen jetzt auch, sind teilweise schon im Markt und wenn man die halt irgendwo mal günstig bekommt, kann ich halt auch schöne Kameras benutzen, die haben direkt Ethernet. In der Regel, es gibt einen Standard, der heißt PODL, Power over Data Line, das ist quasi die Single-Per-Ethernet-Variante von PoE, aber oft ist es viel einfacher, da einfach 12 Volt mit drauf zu geben vor Ort. Und nutze halt nur die Sachen. Und da kommen jetzt wirklich Automotive-Komponenten auch rein, die so langsam auch mal im, sag ich mal, Used-Markt oder die man dann halt auch von irgendeinem Autoverwerter bekommt, da wird es jetzt wirklich die nächsten Jahre super spannend. Gerade in dieser 100-Mbit-Ebene, da ist super Komponenten zu bekommen. Dann gibt es weiter den 1000 Base T1, den gibt es jetzt auch in ein paar Varianten. Den kriegt man teilweise auch noch über ungeschirmte Leitungen drüber oder man nutzt tatsächlich schon so eine geschirmte Leitung. Und dann dieses Multigig PTIs, das ist halt wirklich der Backbone oder im Bereich von Radarsensorik oder Ähnliches, wo ich relativ große Datenmengen habe, die ich mit einer zentralen Bildverarbeitungs-ECU verarbeiten muss. Da kommen diese Standards rein, das geht teilweise über Koaxkabel oder mittlerweile sogar über Glas. Da ist die Standardisierung, man sieht hier so eine Timeline, im Prinzip sieht das 100 Base T1, das ist schon relativ alt, das gibt es seit 2015, wurde das halt definiert. Dann hat man irgendwie diese Tausender angefangen mit verschiedenen Untervarianten, 1G unshielded, shielded, ein 100 BST1, was sogar 100 Meter Strecke übertragen kann. Dann gibt's jetzt relativ neu, der Standard ist jetzt, sage ich mal, 5 Jahre definiert, der 100 BST1S. Und dann sieht man, wo die Timeline halt hingeht. Wir gehen dann durchaus in 10, 25 G-Signale, die dann teilweise über Glasfaser oder teilweise auch, wir haben im Fahrzeug relativ kurze Strecken, und da kann ich auch 10G über ein Single-Pair übertragen, ja, weil ich halt eine sehr kurze Strecke habe. Ich muss halt entsprechend Stecker-Layout die zwei Guidelines einhalten, aber das ist eigentlich relativ zielführend. Hier mal als Beispiel, ich habe jetzt, dass die meisten Sachen sind aus den Folien vom Automotive Ethernet-Kongress, hier im Bereich von Light, aber im Prinzip so sieht so ein Fahrzeug aus. Ich habe eine zentrale ECU, die in einem Gigabit-LAN teilweise vernetzt ist, teilweise mittlerweile auch redundant. Ich habe teilweise mehrere von diesen Zone-ECU, nennen sie das, die habe ich teilweise 4-5 Mal vorhanden, die nochmal in einem Ring und über Kreuz verschaltet sind, um auch so einen Zone-Controller, wenn der ausfällt, zum Beispiel einfach zu sagen, redundant ersetzen kann, dann nehmen die Daten einen anderen Weg. Weil mittlerweile, wenn sowas ausfällt, geht in so einem Fahrzeug halt gar nichts mehr. Ja. Dann brechen wir hier runter und da sind wir wirklich an diesem Punkt, wo jetzt dieses 10 Base T1S in Reihe kommt, weil jetzt kann ich halt in einen Bereich reingehen, wo ich den CAN-Bus ablöse. Ja, also der CAN-Bus ist eine Technologie, die super robust ist, die ich sehr einfach verkabeln kann. Das ist eine verdrillte Zweidrahtleitung. Und genau hier spricht halt T1S quasi rein, weil ich exakt dieselbe Topologie und teilweise sogar die Stecker wiederverwenden kann. Sondern im Prinzip der Kabelbaum wird halt wesentlich einfacher. Aber ich brauche keinen neuen Kabelbaum, ich brauche kein spezielles Kabel. Und deshalb ist das jetzt so wirklich das neue Geschichte. Und eine Anekdote, in diesem Ethernet-Kongress, der findet jährlich in München statt, gibt es ein sogenanntes Plug-Fest. Und da bin ich dann auch mal reingegangen und dann hat man tatsächlich, haben da wirklich die einzelnen Hersteller einfach mal das erste Mal ihre Komponenten gegeneinander zusammengesteckt und erstmal gesehen, wo es noch hakelt oder sowas, weil das ist wirklich im Automotive-Bereich, da gibt es die ganzen Steuergerätehersteller und sowas, jeder macht da im Prinzip sein Ding. Und da stecken die das halt zusammen. Wo das jetzt auch ganz groß im Kommen sind, hier John Deere Agrarsektor, die haben halt auch das Problem, dass die zum Beispiel unheimlich viel Geräte, also Zubehör zu diesen verdongelten Agrarfahrzeugen, die Zubehör kommen von verschiedenen Herstellern. Und da hatten die halt auch früher Canvas mit und hatten immer wieder Probleme. Und das kriegt man tatsächlich jetzt auf 25 Meter Strecke sehr robust hin, dass man quasi diese Sachen dort auch dort so vernetzt. Hier als Beispiel jetzt mal so dieser Vergleich, diese zwei, das ist einmal dieses 100 BST1, das ist halt, sag ich mal, die mittlere Backbone-Ebene, die wir auch in unserem Projekt einsetzen werden. Das ist eine klassische Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und im Prinzip jetzt hier neu dafür, wo man halt gesagt hat, diese 10-Mbit-Geschichte, es ist nur Halbduplex, das ist ganz klar, es ist keine Fullplex-Geschichte. Ich habe ja auch eine Collision Detection und Ähnliches muss ich ja drin haben, weil es ist halt ein Shared Medium, es ist ja keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mehr, wo ich zum Beispiel sagen kann, wenn eine normale Punkt-zu-Punkt-Ethernet-Verbindung, dann gibt es ja sogar im klassischen 100 BST, 1 BST oder 1000 BST quasi, im Prinzip ist Sender- und Empfangsleitung separat. Ja? Wichtig ist, beim T1S habe ich halt eine Terminierung, die muss ich einhalten und das ist ein ganz normales Two-Differential Manchester Encoding und Host-Interface vom sogenannten Physical Layer, das ist ja im Prinzip das, was erst die Unterscheidung macht, was ich auf meinem Ethernet-Bus tatsächlich für betreibe. Das ist einfach, da gibt es zum Beispiel unten, es gibt das Media Independent Interface, es gibt das Gigabit Media Independent Interface, es gibt das Used Media Independent Interface. Das ist so diese klassische Schnittstelle, die auch viele Mikrocontroller haben. STM, NXP, es gibt ganz viele, die quasi einen Mac Insider hat, also der Media Access Controller, das ist eigentlich die Ethernet-Verarbeitungseinheit, die sitzt im Controller drin und der Physical Layer macht aus diesen entsprechenden TX, RX, Clock-Signalen dann eigentlich das eigentliche Ethernet-Bus. Was ganz neu hinzukommt, kommen wir später nochmal dazu, ist, dass gerade auch die kleinen Füße auch mit einem SPI-Anschluss begibt, um halt wirklich kleine Controller, die keinen Media Access Controller drin haben. Man schiebt quasi den Media Access Controller vom Mikrocontroller in den Ethernet-Feed rüber und kann damit auch wirklich Low-End-Sachen ins Ethernet bringen. Hier nochmal das klassische Bussystem, was wir haben. Wir haben also einmal hier ECU. Im Prinzip, wir haben gleichberechtigte Teilnehmer. Im Gegensatz zum Linbus, wo es zum Beispiel Master gibt, ist jeder Teilnehmer quasi gleichberechtigt auf dem Bus. Und wir haben quasi die zwei Endnodes, die eine 100-Ohm-Terminierung haben müssen. Wir haben eine ganz normale 100-Ohm-differenzielle Leitung. Und das steckt man quasi hintereinander. Da gibt es halt auch verschiedene Technologien, wie man das macht. Man kann es mit so T-Stücken machen. Aber wir sollten halt bei einem Bussystem diesen Stub möglichst klein halten. Dann gibt es halt im Bereich, fangen jetzt auch an, die ganzen Halbleiterhersteller anfangen, quasi sinnvolle Chips dafür zu entwickeln. Eine ganz interessante Technologie ist eigentlich, was Analog Device macht. Die nennen es im Prinzip E2B. Leider, ich habe dieses Papierdatenblatt, was sie da verteilt haben, zu Hause gelassen. Und dann habe ich versucht, irgendwelche Informationen im Internet zu finden über diese Technologie. Wie viel habe ich gefunden? Es gibt 3 Promo-Videos dafür. Und das ist tatsächlich, also Null schreibt es quasi wirklich exakt. Es ist halt äußerst schade, weil das ist eigentlich ein super interessantes IC. Das ist wirklich eine One-Chip-Lösung. Und es bringt mir halt ein SPI-Bus, ein UA, ein I2C quasi in mein Netzwerk rein. Ja, das heißt, ich schließe da an. Also wir haben zum Beispiel, wer sich so ein bisschen im Solarbereich Wohnmobil aushängt, wir haben halt unheimlich viel, die Komponenten von Victron werden halt gerne genommen, weil die ein offenes Protokoll haben. Jeder Solarregler, jeder Smart Shunt etc. hat ein serielles Interface, die nennen es VE Direct. Und ich muss halt ein Rudel serieller Kabel zu meinem Controller führen. Und das wird auch die Technologie sein, wie die Zukunft ist, wo wir es auch machen wollen, wo wir auch quasi diese ganzen Treiber veröffentlichen wollen. Es wird einfach einen kleinen Mikrocontroller geben, der hat dann 4 VE Direct Ports, auf der anderen Seite ein Ethernet-Interface. Und dann wird das nämlich Ganze nämlich spannend, wo es wir auch benutzen können. Wenn ich irgendwas baue und ich habe einfach keine Lust, da jede serielle Linbus, UART etc. durch ein Fahrzeug zu führen, ich hänge halt einfach einen Controller dran und auf der einen Seite fällt Ethernet raus. Und ich brauche kein RJ45, nämlich einfach eine Zweidrahtleitung, super einfach. Und wenn ich halt 8 Solarregler habe, dann mache ich halt 3 so Platinen hintereinander. Und unser Ziel ist, dass einfach ein MQTT-Client darauf sich am Broker anmeldet und fertig. Und mehr muss ich nicht machen. Dann nochmal ein Ausflug in dieses T1L. Da gibt es zum Beispiel einen Chip, das ist auch ein von Analog-Device, der ist jetzt quasi wie Steuerungstechnik gemacht. Man sieht hier ganz klassisch die SPI-Schnittstelle zum Host-Prozessor. Das T1L ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit 1,5 Kilometer. Die haben tatsächlich einfach noch einen Switch integriert und ich habe hier 2 Ports, kann also diese Dinge auch daisy-chainen. Ja, das ist, glaube ich, AD2111 heißt der, glaube ich. Der ist verfügbar, den kann man auch schon benutzen. Also wenn ich größere Strecken machen will, das ist zwar nicht multitrop-fähig, aber auch super interessant zum Beispiel, wenn ich irgendwo hin, wo ich kein WLAN benutzen will, relativ simpel ein Ethernet hinbringen will. Das macht das Ding. 2 Drahtleitungen dran, auf der anderen Seite ein Medienkonverter dran und ich habe meine Sachen im Netz drin. Also auch, finde ich, super interessant, gerade für längere Strecken. Wir haben uns das schon mal überlegt, ob man das hier zum Beispiel, kann man auch so unser Payment-System, was wir jetzt haben, mit allen Dingen, eine 10-Mbit-Verbindung reicht aus. Und wenn ich jetzt irgendwo auf dem Feld, auf dem nächsten Camp eine Kasse hinmachen muss, wo WLAN schwierig oder ich es nicht möchte, ich lege einfach so eine Feldtelefonleitung, 1,5 Kilometer und ich habe Ethernet. Und es ist super einfach. Ich brauche keine speziellen DSL-Modems etc., sondern ich brauche im Prinzip 2 Medienkonverter. Oder auf der einen Seite ist das voll integriert. Auf der anderen Seite Medienkonverter an Switch stecken, fertig. Und vor Ort reicht dann ein paar Volt zur Stromversorgung aus, eine Solarzelle dran, um irgendwas jetzt, sage ich mal, ganz easy ins Netz reinzubringen. Wie sieht so ein Physical Interface aus? Das ist auch relativ einfach. Wir haben einmal auf der einen Seite haben wir so eine Combo-Drossel, das ist einfach so ein ganz kleines Standardbauteil, das ist irgendwie 2 auf 3 Millimeter, das ist Filterung. Dann haben wir im Prinzip diese Common-Mode-Termination und was hier ganz rot eingezeichnet ist, jetzt sehr wichtig, da gehört eine passende ESD-Schutzdiode dran, die ganz wichtig auch für Single-Pair-Ethernet designed ist, weil die entsprechend kapazitätsarm muss. Also wenn wir irgend sowas designen, und sollten wir auch wirklich darauf achten, dass wir immer diese ESD-Protection nicht vergessen. Und so sieht quasi im 10 Mbit, im 100 Mbit-Bereich, im Gigabit-Bereich im Prinzip auch so eine Terminierung aus. Also ich brauche nicht mal einen Transformator dafür. Ist diese kleine Combo-Drossel, ist dieser DC-Block im Prinzip dann noch diese Combo-Termination zur Störung unterdrücken, die sollte ich auch nicht weglassen. Und in dem Bereich ist das auch wirklich im 10 Mbit-Bereich, ich kann quasi jeden kleinen zweipoligen Stecker nehmen. Es gibt einen definierten Stecker, der im T1L benutzt wird zum Beispiel. Dann gibt es so eine abgewandelte Form, die gibt es dann im Automotive, der MTTD. Die machen Sinn, bei höheren Frequenzen zu benutzen, aber alles im 10-Mbit-Bereich sehen wir später auch noch, dass selbst die ganzen Demo-Boards, die haben da einfach eine Schraubklemme dran. Das funktioniert. Also es ist wirklich super schick. Links sehen wir jetzt halt zum Beispiel hier so ein FÜ, der so ein klassisches SPI-Interface hat. Man sieht, die 1,8 Volt braucht man eine bestimmte Version. In der Regel reicht eine ganz normale 3,3 Volt Versorgung. Das heißt, was jeder ESP etc. hat. Ganz simpel ein SPI-Interface. Ich kann dann noch mir ein IRQ schicken lassen. Ich kann das Ding auch schlafen legen über den Wegeingang zum Beispiel, kann man sagen. Entweder lasse ich es von außen aufwecken, den Controller oder umgekehrt. Wenn ich zum Beispiel das Ethernet faule, dann kann ich auch Strom sparen, wenn ich gerade von der Lithiumzelle arbeite. Super einfach, das Ding auch sehr stromsparend zu machen. Und das Schöne ist halt wirklich 3,3 Volt Single Supply habe ich überall. Kann ich super einfach verwenden, sowas. Hier mal so, wie so ein typisches Signal mal mit dem Scope aussieht. Die ganzen Messgerätehersteller, ob Keysight, Rode und Schwarz oder sowas, da gibt es jetzt entsprechend schon die Softwareoptionen für. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern, bis halt auch das von Rigol oder Ähnlichem gibt, wo man das dann sogar dekodieren kann. Und im Prinzip, man sieht hier klassisch das klassische Differential-Signal und im Prinzip, man sieht so ein Ethernet-Paket, der MacFrame, einfach die Präambel davor. Und da kommt jetzt auch wirklich die ganze Messtechnik, spezialisiert sich jetzt drauf, da gibt es jetzt auch schon Decoding-Optionen für. Ist halt ganz wichtig, dass man sich sowas mal anguckt, falls man mal Probleme auf so einem Bus hat, auch mal zu checken, habe ich es richtig gemacht, weil man sucht teilweise in der Software so einen Fehler oder sowas und dann hängt es an der fehlenden Terminierung oder sowas oder dass der Stub zu groß oder irgend sowas ist. Das macht schon Sinn, sich das mal anzugucken. Also man kann da auch mit dem Scope drauf gucken, dann sieht man zumindest schon das Differential-Signal und kann schon so ein bisschen schauen, so sieht das vernünftig aus oder mit dem Decoden wird es noch ein bisschen dauern, aber da mal auch wirklich, da sind wir im Bereich, wo es halt nicht mehr so ist ein UART oder ist ein CAN-Bus, sondern da muss man schon ein bisschen mit drauf achten, dass das dann auch noch funktioniert, auch wenn die Technik relativ einfach ist, ein bisschen Augenmerk drauf. Hier mal so ein Beispiel, was jetzt quasi so aktuell State of the Art ist. Das ist tatsächlich ein Scheinwerfer. Das ist ein aktiver Scheinwerfer, der auch im Prinzip zusammen mit der ECU zum Beispiel, man hat eine Bilderkennung, wo man zum Beispiel Fahrzeuge oder ähnliches erkennt, Schildererkennung. Und im Prinzip, ich habe einen 10BST1S und der Scheinwerfer wird von der ECU, von der Bilderkennung schon gestört, dass der dann quasi die entsprechenden Raster aufmacht, um festzustellen, wo muss ich was wegblenden. Ist eigentlich schon super spannend, was da mittlerweile passiert. Und früher hat man da halt mit einem CAN-Bus gearbeitet etc. Heute hängen alle Scheinwerfer, wie man das Bild am Anfang gesehen hat, von der Struktur, das ist nämlich exakt dieses gewesen. Ich habe tatsächlich einen Bus, einen Zweileiter-Bus und dann hat das Scheinwerfer nur noch eine Stromversorgung. Ja, man sieht, da ist auch die entsprechende LED-Regler drauf. Das ist alles hochkompakt gemacht. Das Ding bekommt 12 Volt, es ist ein Netzwerkanschluss dran. Und wenn man sich das mal überlegt, wenn man so Komponenten später mal bekommt, was man als für tolles Zeug damit machen kann. Ja, also ich meine, überlegt man hat eine LED-Matrix mit ausblendbaren Segmenten oder sowas. Ja, also das sind jetzt interessante Komponenten und da müssen wir halt jetzt auch entsprechend auf die entsprechende Technologie gehen und halt auch diese Ethernet-Standard machen. Und dann, ja, man muss natürlich Reverse-Engineeren mit keinerlei Informationen darüber bekommen, was da schickt. Das habe ich auf der Slide nicht drauf, was hier auch in dem ganzen Automotive Ethernet nennen, das nennt sich MACsec. Das ist tatsächlich eine Hardware-implementierte Verschlüsselung, die tatsächlich komplett auf der Paketebene funktioniert. Das heißt, es gibt ja mittlerweile von der Europäischen Union, teilweise von der UN, relativ stringente Vorschriften wegen Cyber Security, wie sie es so schön nennen. Und das sieht man jetzt zum Beispiel VW, da nennt man es SFD, Schutzfahrzeugdiagnose. Da ist Generation 1 so seit 2020 draußen. Man braucht zum Kodieren eine Freischaltung und jetzt kommt SFD 2. Da kann man selbst das Fahrzeug ohne Freischaltung vom VW-Konzern nicht auslesen. Offiziell natürlich alles aus Schutz vor Cybersicherheit, aber im Endeffekt geht es darum, dass man nicht mehr selber repariert. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Es wird dann teilweise MACsec kommen, wo sich dann tatsächlich die Komponenten authentifiziert waren. Aber man kann immer noch die Komponente auch ohne MACsec ansprechen. Wenn halt das macht der Switch. Der Switch macht das Krypto-Protokoll-Aufgabe. Und wir kommen später noch zum Thema, wo kriege ich Informationen her. Aber das kommt auch jetzt dazu. Das ist dieses MACsec. Wo wir halt auch sind, wo ich vorhin schon angesprochen habe, was kann ich denn über quasi von alten Komponenten auf Ethernet übertragen? Ja, von einem CAN-Bus geht das relativ gut. In der Regel ist mein Bridged Ethernet Network aber bei Busprotokollen dann kein C1S mehr, sondern ich bin auf einer 100 Mbit-Ebene Vollduplex, dass ich die Timing-Geschichten halt noch einhalten kann. Aber ich kann halt relativ auch schon beispielsweise solche Sachen über einen CAN-Bus, weil Fahrzeughersteller stellen ja nicht ein komplettes Fahrzeug um, die haben noch viele Komponenten. Nur weil ein Türsteuergerät, was ein CAN-Bus hat, da wird man jetzt kein neues Türsteuergerät machen, weil es einfach viel zu teuer ist. Und dann kommen im Prinzip diese Bridges zum Einsatz, wo man quasi Komponenten in T100S oder T1S übermacht. Bei CAN-Bus ist das relativ gut möglich. Was auch spannend ist, wer hat schon mal I2C? Wenn ich halt dieses Stretching benutze, kann ich halt, sehen hier schreiben sie es auch, ich muss entsprechende Geschwindigkeit haben. Aber wer schon mal den Hassel erlebt hat, eine I2C mal ein bisschen über längere Strecken zu machen, der weiß, dass das teilweise schon mit Problemen behaftet ist, weil das ist eigentlich ein Bus, der mal von, ich glaube, Philips damals für einen Fernseher entwickelt worden ist, auf einer Leiterplatte zu machen. Auch hier habe ich halt die Möglichkeit, ein I2C ins Netzwerk zu bringen. Und ich kann ja sogar sozusagen die eine Seite, wenn ich sagen kann, wenn ich halt einen moderneren Controller habe, brauche ich ja gar keine Bridge mehr, sondern im Prinzip, ich schreibe einen Treiber, der quasi ein I2C über Netzwerk macht und kann halt hier auch schnell mal so I2C-Komponenten, die es ja wirklich zu Massen gibt, die auch super spannend und interessant sind, ins Netzwerk reinbringen. Wo es zum Beispiel gar nicht geht, das ist der schöne Linbus, den ich ja schon öfters angesprochen habe, wo wir quasi auch schon viel Reverse Engineering vom Caravan-Bus und Trummer. Das klappt vom Timing her nicht, weil ich habe dort einen Lin-Master, der muss halt quasi, ich erwarte von meinem Slave entsprechend Response und das funktioniert einfach nicht. Ja, also hier komme ich schnell in den Punkt, das kann ich nicht über Netzwerk übertragen. Was ist die Lösung dafür? Relativ einfach. Ich brauche halt, sage ich mal, so einen Gateway-Controller, das ist nichts als ein Mikrocontroller, der macht den Lin-Master. Also das ist jetzt zum Beispiel, Linbus kommt ja quasi auch aus dem Automotive, das ist eigentlich entwickelt worden, wie zum Beispiel so ein Türsteuergerät in der Fahrertür. Da habe ich den Knopf für die zwei Außenspiegel zu verstellen. Ich habe die Zentralverriegelungsmotor, ich habe die Fensterheber links, rechts, vorne, hinten. Diese Komponenten hängen alle am Linbus. Dann sitzt da ein Controller drin und aus der Tür fällt schon ein CAN-Bus raus. Und wenn ich sowas halt verwenden muss, dann muss ich tatsächlich so einen Gateway-Controller machen, der mir dann quasi den Linbus als Lin-Master weiterhin bedient und auf der anderen Seite schon quasi mein Ethernet hat. So werden wir es später auch machen, wenn wir diese Trummerheizung entsprechend oder sowas halt nicht direkt bei uns am Controller anschließen. Man will das irgendwo im Feld haben. Man muss halt wirklich ein aktiver Controller haben, der diesen Linbus abfrühstückt und es dann über CAN-Bus macht. So, dann kommen wir mal so in Komponenten rein, was denn für uns interessant ist, warum wir das Ganze eigentlich machen. Wir haben uns mal zwei Sachen angeguckt. Ich will natürlich auch diese entsprechende Hardware benutzen. Wir haben einmal, haben als erstes dieses NXP-Teil angeguckt. Das ist alles unter dem NDA. Geht, wenn man eine Firma hat, und hin und her haben wir dann auch irgendwann die Unterlagen bekommen. Und dann habe ich halt mit denen gesprochen, hier Leute, auf dem Automotive Ethernet Conf, wie sieht es denn aus? Könnt ihr T1S? Und dann kam die Antwort so, ja, in 1-2 Jahren. Das heißt, die kompletten 2 Wochen, die ich mit der Implementierung dieses Controllers, also dieses Switches verbracht habe, waren für Katz. Hab dann mit der Firma Microchip gesprochen. Die sind tatsächlich, muss ich sagen, in der Richtung sehr, sehr zugänglich. Von den ganzen Ethernet-Fees liegt die komplette Doku frei verfügbar. Also ich kann das alles verwenden. Und für den Switch habe ich dann zwar diese Doku beantragen müssen. Da gab es zwar ein technisches Problem, aber ich habe da einfach mit meiner Freiberuflichkeit tatsächlich mich angemeldet und dann habe ich sofort Zugang bekommen, inklusive sämtlicher Dokumentation, auch mit den MacSec und so Geschichten. Und der unterstützt auch T1S. Ich muss das zwar mit einem externen FÜ machen, aber das ist jetzt auch unsere Lösung, dann, die wir verwenden. Das sind so fertige Module. Das obere zum Beispiel von NXP, der ist relativ verfügbar, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem 100 Mbit experimentieren will. Der hat 2x Gigabit Ethernet, der untere ist ein Kabel dabei auf diesen unteren Steckern. Der kostet so $180. Das ist unten jetzt, den wir im Prinzip wir verwenden. Der kann halt, hat 2x ein RMGE-Interface für Mikrocontroller oder FÜs. Und im Endeffekt hat der jetzt zum Beispiel normalen Ethernet, der ist auch wunderbar, wenn man mit Komponenten wickeln wird. Es gibt, komme ich gleich zu, aber auch noch einen USB-Adapter, um jetzt T1S direkt zu machen. Das ist super einfach. Ja. Das sind so die FÜs, die wir es gefunden haben, wo man sagen kann, die sind relativ problemlos. Ich habe einmal diesen 86, 70, 71, 72. Klassisches Usus Media Independent Interface, kann ich an jeden Mikrocontroller dranhängen. Wenn ich einen T1S-Port machen möchte, einfach diesen benutzen. Auch 3,3 Volt Versorgung. Und unten, das ist dieser 8651, den wir eben schon auf dem Bild haben, der hat diese SPI-Schnittstelle. Und das ist zum Beispiel genau das Ding, wenn man irgendeine Komponente ins T1S bringen will, da reicht wirklich der kleinste Mikrocontroller, der ein SPI hat. Und ich bin im Netzwerk. Ja. Und das ist halt auch super einfach, um das Ding, sage ich mal, ins Netzwerk zu bringen. Es gibt auch Medienkonverter. Oben der ist von NXP. Der Vorteil ist, von diesen ganzen Adaptern und auch von diesen Demo-Boards ist die Doku Layout frei verfügbar. Also wenn man die jetzt irgendwo nicht kaufen will, man kann das irgendwie auch mit einem halben Tag Aufwand zum GLC-PCB oder anderen bringen und sich das verfertigen lassen. Microchip ist ein bisschen problematisch, das haben die da unten nicht im Stock, aber die können mittlerweile nicht nur Mouser, DigiKey, Arrow, man kann quasi alle diese Komponenten desourcen lassen, direkt aus China. Man sagt immer, man braucht diese Bestellnummer und das machen die mittlerweile, ist schon irre. Und da gibt es einmal oben die zwei, diesen NXP auf T100 Base, unten dann diesen klassischen für Ding. Und der unten ist super interessant, weil der hat einfach einen USB-Port, ist eine USB-Netzwerkkarte, stecke ich mal einen Raspberry Pi und ich kann Automotive-Komponenten oder alles Mögliche ansprechen. Und ich komme halt wirklich super einfach in das T1S rein, mit einem ganz normalen USB-Adapter, das taucht in meinem Linux in der Netzwerkkarte auf und ich kann damit sprechen. Und das sind halt wirklich, wo es langsam Spaß macht. Es kommen noch mal so ein bisschen, wenn ich da so ein bisschen ins PCB-Design rein haben muss, hat die Firma Rosenberger ein hübsches Ding gemacht. Also wir werden auch tatsächlich diese linke Variante benutzen, wo wir 2 unabhängige Stecker haben. Wir werden da so kleine Mikrofit benutzen, also irgendeinen 2-poligen Stecker. Wichtig ist, dass man die Länge rauskompensiert und ich kann dann wirklich mit Daisy-Chain-Kabeln quasi durchgehen oder ich kann einen Abschluss draufstecken oder was Microchip auch in einem Demo-Board hat. Man kann tatsächlich, die Kopplung ist tatsächlich über den Kondensator getrennt. Ich kann tatsächlich mit 2 DIP-Schaltern die Terminierung schalten für jede Leitung. Das ist einfach ein Kondensator und 100 oben gegen Masse. Und dann funktioniert es auch. Man kann es natürlich optimalerweise, sagen Sie, ist halt diese Lösung, die Sie hier mit so einem zweipoligen Stecker haben, wo man das quasi in einem Stecker hat. Da sind wir aber relativ wieder, dass man in diesen Automotive-Steckerbereich kommt, die gibt es. Die sind halt nicht so ganz günstig. Also wenn man diesen MTD-Stecker nimmt, die wir für 100 Mbit, der kostet halt ein Stecker schon knapp 5 Euro im Einkauf. Klar, wenn man das natürlich auch wieder, dass das auch mal irgendwo in der Fertigung benutzt werden will, dann will man auch einen dedizierten Stecker haben, der da reinpasst. Aber für einen 10 Mbit-Bereich, jeder zweipolige Stecker, die Automotive haben ja relativ viele Custom-Stecker, wo sie relativ diese ganzen Kabelbäume stecken, die führen das auch einfach über zwei Kontakte, das machen sie auch teilweise mit 100 Mbit. Funktioniert. Wer sich dafür interessiert, netterweise, es gibt diese Open Signal Allianz, die sich um das Thema Single Pair Ethernet im Automotive-Bereich guckt. Die Spezifikationen, Prüfanleitung etc. sind frei verfügbar, ohne Registrierung. Das ist ja mittlerweile ein Novum, finde ich super. Und da kann man sich auch nochmal Informationen holen, auch wie man das testet, welche Standards da gibt. Es gibt ein paar, einfach mal anschauen. Ich bin auch jederzeit gerne mal anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich habe mich da jetzt auch relativ intensiv in diese Geschichten eingearbeitet und ich wollte halt einfach mal so einen Überblick geben. Jetzt kommen wir in den letzten 5 Minuten. Wo stehen wir überhaupt? Wie geht es bei uns weiter? Ne, wir haben jetzt quasi zur Embedded World nochmal komplett Switch gewechselt, Controller gewechselt. Wir sind tatsächlich jetzt auf den Linux gegangen. Und wo ich gerade massiv dran ist, die Hardware von diesem Core. Und das wollen wir halt jetzt vorstellen. Und das stimmt schon gar nicht mehr, weil wir quasi alles, was Netzwerk ist, Dimmer-Modul, was wir machen wollen, das Power-Modul, kommt dann schon in T1S. Leider ist mir komplett in Keycard alle Pfade weggegangen, deshalb sind alle Komponenten nicht drauf. Das ist quasi so State of the Art, wie dieser Core aussieht. Wir haben rechts oben die 5x MTD-Ports, darunter ist dann dieser Single-Pair-Ethernet. Wir haben ein RJ45, ganz normal auf der Ebene, Micro-SD-Karte, dann 3x VE-Bus. Wir sind momentan auf so einen Connect-Core gegangen, einfach aus Zeitgründen. Das ist von der Digi, das ist quasi ein STM mit diesem Murata-Modul drauf. Das ist dieser große Knödel in der Mitte. Der sollte eigentlich das Step-File drauf sein. Sorry, hat nicht geklappt. Wir werden ein Yocto Linux benutzen, sind jetzt massiv da auch auf Rust gegangen. Und das ist so quasi diese ganze Low-End-Geschichten, die wir quasi direkt vom Core in den Broker reinbringen. Jetzt erstmal zum Starten, aber im Prinzip auch diese Module, die wir machen. Und die wird von uns alle Software, die wir machen, alle Treiber, die schreiben, ist komplett Open Source, free to use für Privatleute. Und wir haben halt dreimal hier diese Victron-Geschichten, dann zweimal Linbus für diesen ganzen Heizungsgeraffel, was da gibt, und diesen Caravan-Bus. Kann Flexit Data Rate, RS-485, OneWire, super für diese ganzen Temperatursensoren, die es gibt. Tanksonden, diese Fingertanksonden, Relais-Treiber und wie gesagt 5x100 BaseT für Kameras etc. Dann dieser T1S und ein ganz normaler Port, wo wir das Ding in Switch reinbringen können. Und wir haben halt noch so ein PCI-Express Mobilfunkmodem drauf. Das Power-Modul, das ist auch relativ fertig. Da müsste ich auch nochmal dem Peter danken von hier aus, der nämlich jetzt mal Software drauf geschrieben hat und die ganzen Bugs, die ich da eingebaut habe, gefunden habe. Und wir dann festgestellt haben, dass man nicht vom externen SPI-Flash booten kann, so nicht wie das ST mag. So, das ist auch quasi fertig, dann werden wir die nächste Variante rausbringen. Hier nochmal kurze Übersicht, wie wir es machen. Und was ich lustig fand, wir haben uns ja auch irgendwann für Rust entschieden und das sind jetzt 2 Folien von Renault. Fand ich ganz lustig, die sind nämlich da auch auf den Trichter gekommen, dass dieses mit dem C++ das halt irgendwie überhaupt nicht mehr so funktioniert. Und das Bild fand ich eigentlich ganz süß. Genau, und das ist auch das Ziel, was wir machen. Gerne, wer sich dafür interessiert, wer im Caravan-Bereich oder irgendwie damit macht, wir suchen immer Leute, die Bock haben. Wer gerne programmieren möchte, das muss auch nicht umsonst sein, kann sich gerne machen. Oder wer mal Hardware testen will oder sich für irgendwelche Protokolle interessiert. Ja, Drum und CIBUS haben wir durch. CVID, weiß nicht, hat sich nicht gemeldet. Ich habe gewartet auf Post von den Anwälten, dass sie sich beschwert haben, weil ich es veröffentlicht habe. Aber wollten die dann doch nicht. Wir werden ein öffentliches Beta-Programm der Hardware. In 2 Wochen wird also der erste Prototyp vom Core bestellt. Dann testen wir den. Und wer da Lust hat, das geben wir quasi dann zum Selbstkostenpreis ab, wer mal Lust hat, auf unserer Hardware dann zu arbeiten. Und tatsächlich wollen wir gucken, wir haben einen harten Plan, das auf dem Caravan zu präsentieren. Mal schauen, ob es das wird. Und ja, ich denke, wir haben eine Punktlandung hingebracht. Wer Fragen, stehe ich gerne zur Verfügung, jederzeit. Dankeschön.
wunderbar. Danke dir für diesen großartigen Vortrag. Wir haben 25 Minuten Zeit für Fragen. Da sollten alle geklärt werden. Und ich habe gleich da hinten schon die erste Hand gesehen.
Der Feind, den ganzen Automotive Ethernet Standards, die du vorgestellt hast, ist es der gleiche wie ein normalen Ethernet oder ist es ein anderer? Also könnte man auch normale Mikrocontroller direkt benutzen, um damit zu interfacen, zum Beispiel mit 10-Base gehen?
Ja, man braucht halt nur diesen FÜ, also nur diesen Physical Layer. Also wenn der Mikrocontroller entweder über SPI oder hat ein RMI oder ein MI-Interface, dann kannst du ihn direkt benutzen. Es ist wirklich nur der Physical Layer anders. Danach ist das normales Ethernet. Kann man frei benutzen.
Und noch eine zweite Frage. Wie funktioniert das mit den Kameras genau? Also über 100 Mbit kann man ja kein
4K schieben. Sind das dann so fancy Kameras mit Videokomprimierung und so weiter?
Also 100 Mbit kriege ich locker ein 4K-Signal übertragen, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich ist das komprimiert, da fällt dann schon MP265 oder 264 raus, klar. Das ist kein Native-Signal mehr, aber im Gegensatz zu dem normalen FBAS-Videosignal ist das ein Riesenfortschritt.
Ja, danke, sehr spannender Talk. Du hast jetzt vorhin kurz über die, du hast Verdonglung genannt bei John Deere. Da frage ich mich aber auch, in modernen Autos ist ja durchaus sehr viel auch connected. Also ich habe eine Head-Unit, die meinetwegen Third-Party-Apps läuft. Inwiefern vertrauen diese Komponenten, also ist sich überhaupt, ist dieses Netzwerk Zero Trust, habe ich Authentication, habe ich Encryption, habe ich
Authorization? Genau, das macht tatsächlich alles dieses MaxSense, das ist tatsächlich in der Firmware von den Switches integriert. Die machen die ganze Authentication und Key Exchange, das ist alles in der Firmware vom Switch integriert. Das ist tatsächlich eine Hardware-Verschlüsselung, was die machen. Naja, es gibt halt immer sozusagen eine Fallback-Lösung, weil diese Komponente muss ja einmal am Fahrzeug angelernt werden. Ne? Also im Prinzip müssen wir die Komponente, man muss es wirklich reverse engineeren, wie es wirklich funktioniert. Der Trick ist halt, die Komponente zu resetten und quasi zu sagen, ich fange halt an und bevor das Ding quasi einen Key-Exchange macht, ich muss es resetten und dann kann ich es nur anlernen. Weil nichts anderes macht der Fahrsteller auch, wenn er irgendwas austauscht. Also das ist quasi unsere Fallback-Lösung, aber muss man wirklich sich im Detail angucken. Gott sei Dank kriegt man die Doku, wie dieses MaxSense funktioniert, zumindest über Microchip. Und das muss man sich wirklich angucken. Aber ich gehe davon aus, dass das möglich ist, weil es muss ja quasi, wenn eine Komponente ans Fahrzeug kommt, muss die ja einmal quasi den Key Exchange machen. Und da muss man die Stelle benutzen.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich finde es super zu wissen, dass es diese Komponenten gibt. Mir fallen ganz andere Sachen ein als Autos. Eine einfache technische Frage bei den Multipoint Verfahren, ist es immer noch CSMA/CD wie vor 35 Jahren oder ist das was Schlaueres mittlerweile?
Also im Prinzip klar, diese ganze, also das macht tatsächlich auf der Switch-Ebene, da findet diese ganze Anti-Collision-Geschichte sowas statt.
Ja. Okay, also ja.
Einfach im Prinzip benutzen. Die Gefahr dabei ist wirklich, wenn ich auf dem Bus Störungen habe und das zu finden, wenn es halt nicht funktioniert. Ja. Wenn ich ein sauberes Bussystem habe, dann macht eigentlich diese ganze Geschichte Switch oder die Füße untereinander sozusagen das Handling, dass das funktioniert. Mhm. Die gucken halt Bus, weil natürlich wird es immer eine Collision geben, weil wenn das Timing halt nicht absolut passt und eine Komponente fängt an zu schicken, weil es gerade im Bus frei ist.
Ist klar. Es hätte mich nur interessiert, ob es mittlerweile ein neues Verfahren ist, aber danke. Eine zweite Frage hätte ich noch. Du hast ja mehrfach betont, wie secretive dieser ganze Bereich ist und mit NDAs und so weiter. Auch, dass die Komponenten üblicherweise recht teuer sind. Jetzt wäre mal meine Frage, du hast eine Preiserwartung dafür die Demo-Boards genannt. Hast du auch eine Preiserwartung für die FIs und für sowas wie dieses USB-2?
Die FIs sind verfügbar, die kosten irgendwas zwischen 5-6 Euro um und herum. Also relativ preiswert.
Ich hätte zweimal die gleiche Frage, einmal für Multitop und einmal für Point-to-Point. Hast du das mal so richtig gedebuggt in so einer Art Camp-Setup? Kann man das in so einem Szenario benutzen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Ostsee übers Feld laufen will? Wie robust ist das? Wie schwierig ist es, einen Fehler wirklich zu finden, wenn da irgendwas physisch schief geht?
Also ich sag mal, wenn du einen Ostsee benutzen kannst, das sollte sich auch auf dem Camp finden. Und ich sag mal so, das T1S ist nicht die Technologie, die du für lange Strecken benutzt. Nimmst du dann nämlich das T1L. Das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Ne, im zweiten Fall steckst du mit einem kurzen Kabel zusammen, wenn es funktioniert. Wenn es mit einem langen Kabel nicht mehr funktioniert, hast du ein Kabelproblem. Es lässt sich eigentlich relativ einfach debuggen. Wichtig ist, dass was man baut, dass das einmal richtig funktioniert, dass man so ein bisschen aufs Layout guckt, gerade bei dem Multidrop, dass man da nicht irgendwie so 10 cm lange Stubs macht, wo es Probleme geben kann, sondern versucht, das wirklich möglichst kompakt am Stecker zu halten und dann die Leitung, die vom Stecker zum Physical geht, ne, dass man das wirklich kurz, weil das ist eigentlich das, was so ein Bus am meisten stört, sind diese Stubs, die du hast. Und ich habe da auch noch Folien, wenn es interessiert, einfach mich ansprechen. Da ist auch ein schönes Ding von Sondiere, wo sie das auch nochmal genauer ansprechen. Das sprengt natürlich den Vortrag. Aber diese Folien haben wir zugeschickt bekommen. Also ich denke mal, dass da keine Restriction drauf ist. Kann ich gerne mal mich anschreiben, dann schicke ich das rüber. Da ist eine Frage?
Ja, also kurz eine Ergänzung zum Collision Detection. Also es gibt nur Collision Detection auf dem T1S. Ist ja ein Problem, auch in der Praxis. Es gibt allerdings auch Software, ein PLCA, ein Collision Avoidance. Das heißt, es ist so ein Token-Konzept, ich beginne und jeder hat eine Transmission Opportunity, die er übertragen kann. Das heißt, es ist dann wieder Master geregelt, dass es das gibt.
Das, ja. Genau. Wir sind gerade in der Beginnung davon, also wir sind das auch noch am Forschen, die fangen jetzt damit an. Es ist halt dringend und mein Ziel ist halt auch, diese Technologie einfach zu zeigen. Leute, nutzt das für alles Mögliche. Ich finde es halt spannend. Und Microchip hatte diesen Demonstrator auf der Embedded World, wo sich, glaube ich, 100 Meter Kabel dazwischen gesteckt haben und, glaube ich, 100 LED-Module drauf gab. Hat funktioniert. Ja. Ne? Es ist ein Unterschied, wie kritisch sind meine Daten. ABS und das ist extrem kritisch. Wenn irgendeine Komponente, die wir irgendwo dranhängen, mal eine halbe Sekunde später erst ihr Signal kriegt, dann ist das halt nicht schlimm.
Genau, jetzt mal eine Frage in die Richtung. Es gibt ja auch mittlerweile KenXL. KenXL kann ja auch nativ einen Transport von Ethernet-Frames. Das heißt, ich kann ja auch quasi theoretisch, wenn es die Hardware geben sollte, von dem Ethernet transparent auf KenXL gehen und Ethernet sprechen. Wie habt ihr das angeschaut, evaluiert oder wie ist da deine Meinung dazu?
Naja, also wir haben uns eigentlich, waren wir eigentlich auf der 100-Mbit-Geschichte, wollten halt diese Sterntopologie machen. Es ist halt so, das sind dann wieder Komponenten, ich muss das ja nochmal in einen CAN-Bus verpacken, die Ethernet-Frames. Und kann. Ach so. Ich habe das gesehen, das haben wir angeguckt und haben gesagt, das ist die Technologie, zumindest für ein Wohnmobil, für begrenzten Raum, möglichst Komponenten extrem einfach mit wenig Aufwand reinzubringen. Und es ist halt einfach ein Standardfühl, den ich an jeden Mikrocontroller dranhängen kann. Und das ist halt das Spannende, was ich finde.
Ich würde gerne noch was zu der Collision Detection sagen. Das ist historisch. Wir haben seit 30 Jahren geswitchtes Ethernet. Wenn wir irgendwo Full Duplex eintragen, heißt das, dass wir die Collision Detection ausschalten. Zwischen einem Endgerät und einem Switch, das ist ein Point-to-Point-Link, da fängt jeder an zu sprechen, wenn er gerade Lust hat. CSMA ist im Prinzip auch noch so ein bisschen da, aber eigentlich sollte man das in heutigen Netzen nicht mehr drüber nachdenken.
Naja, es ist ja auch nur Halbduplex. Wir haben ja, klar, beim klassischen Ethernet habe ich dediziert, ich habe eine TX-Leitung, ich habe eine RX-Leitung. Da kann ich auch gegeneinander sprechen bei Punkt zu Punkt, das ist halt egal. T1S ist Halbduplex. T1S ist Halbduplex. Ja, die T1L, ja. Also das 100 Mbit ist auch Vollduplex. Nur T1S ist Halbduplex. Davon rede ich.
Mich würde mal interessieren, was dann über dem Ethernet dann noch so für Protokolle gesprochen wird. Ich gehe mal davon aus, eine IP-Verbindung oder so wird man nicht finden. Eher sehr was customized.
Ich habe ja da auch ein paar Vorträge angehört auf diesem Kongress. Also das ist natürlich ein ganzes Zoo von Middleware und etc., was diese ganze Automotive-Industrie macht. Wir sprechen da einfach, wir haben da MQTT-Clients und wir haben einen Broker. Das ist das, was wir machen und das ist eigentlich auch, was man im Open Source macht. Mein Ziel ist halt, irgendwelche Komponenten, die ich halt nicht mit WLAN vernetzen will, einfach an einen Broker zu bringen. Das ist das, was Sie gesagt haben. Und ich finde es halt spannend, dass man das halt für alles Mögliche verwenden kann. Aber ich habe es leider nicht auf einem Foliensatz, aber da hat einer erzählt, was die von Middleware und Komponenten und was sie da einsetzen. Also das ist ein Software-Zoo im Automotive, historisch gewachsen, sage ich mal dazu. Da ist Tesla halt super modern, weil die einfach mal im Auto vom Scratch gemacht haben. Na, da, die haben von vorne das, da, aber die Automobilindustrie ist halt, sage ich mal, schon eine sehr konservative Branche. Und ja, da ist halt noch viel Software-Translayer. Und wie gesagt, die haben halt noch viele alte Komponenten, die sie dann mit irgendeinem Software-Krücke und einem Treiber erstmal in das System reinbringen. Weil man schmeißt ja nicht alle Steuergeräte weg. Und wenn man sich sieht, was heute ein modernes Fahrzeug an Steuergeräten ist, ist der Wahnsinn.
Ja, bitte. Ja, Kommentare zu Teslas Geschichte. Also die wollen tatsächlich Geld in dem Kabelbaum sparen und die benutzen jetzt mittlerweile Ribbon Cables als Lösung da, um um die Preise zu senken.
Ja, das ist auch das Ziel der anderen Automobilinitiative. All die wollen auch Kabel rumspannen. Interessant, ich habe es nicht drin, ich habe es vergessen, da habe ich ein Bild. Das war auch ein Ding, wo tatsächlich jetzt auch ein Schaltschrankhersteller das benutzt. Der hat tatsächlich ein Flachbandkabel gemacht mit zwei SPE-Leitungen plus minus 12 Volt. Und damit tut er alle Befehlstaster in so einer Schaltschranktür. Die werden auch mit so einem Flachbandkabel einfach zusammengesteckt und fertig. Ja, also gerade wenn man so ein Flachbandkabel hat und Stecker hat, die man auf dem Bus steckt, auf dem Gerät steckt, dafür ist es ideal, T1S. Und das gibt es jetzt tatsächlich, die ersten auch im Steuerungsbereich gehen dahin.
Da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Also es geht in dem Bereich dann tatsächlich dazu, wenn ich auf der Hutschiene mehrere Submodule miteinander verbinde, dass ich dann meine Backbone-Verbindung auch über solche Protokolle mache.
Ja.
Also gerade in Automatisierung kommt das jetzt auch.
Genau, ich habe das Bild leider noch nicht. Die haben es gezeigt. Das war einmal irgendwie im Schaltschrank irgendwie Komponenten und dann gehen die direkt mit diesem Flachbandkabel mit 24 Volt auf die Tür zum Beispiel und haben da nochmal irgendwie so 30 Taster oder Leuchtmelder oder sowas dran. Dafür wird es halt auch spannend, weil ich halt wirklich unheimlich viel Aufwand spare. Ja, und es ist direkt Ethernet. Ich kann es direkt ansprechen. Ich muss mir nicht mehr irgendwelche anderen Protokolle dazwischen schieben. Da hinten?
Eine Frage zu dem Twisted Pair und wie robust das dann ist oder nicht, weil wenn Flachbandkabel geht, wie weit geht das denn? Das ist ja nicht twisted. Und die Idee ist dann, also wenn ich jetzt so eine Hausverkabelung, so eine alte Telefonleitung oder wie sowas habe, so keine Ahnung, so ein 20-kabeliges...
Ich würde sagen, einfach ausprobieren. Also es geht nichts kaputt. Also wirklich, sagen wir mal, kann man so ein CAN-Bus-Kabel, wenn man das mal sehen, das ist relativ stark verdrillt. Eine Telefonleitung ist ja im Prinzip schon verdrillt, aber schwächer. Ich würde es einfach testen. Also ein T1L will mit Sicherheit gehen, T1S, ich würde es ausprobieren. Also ich meine, das Zeug ist schon, ich finde es sehr robust, ich würde es testen. Ne? Guck, wie stabil es läuft.
Klassisches 10 Megabit Ethernet geht über Klingeldraht, also 20 Meter.
Ich habe das bei meiner Mutter gemacht, da habe ich eine Steuerleitung benutzt für Ethernet, das ging aber wirklich nur 10 Mbit, die war nämlich nicht verdrillt. Das ging auch 15 Meter weit.
100 Megabit war dann kritisch.
Ja, aber ich sag mal 10 Mbit. Also ich sag mal, so eine Telefonleitung ist schon gar nicht so schlecht, weil sie zumindest verdrillt ist. Problem ist, wenn die Leitung halt nicht verdrillt ist, dann wird es relativ schnell wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das geht vielleicht irgendwie ein paar Meter weit, aber ich denke mal, dann wird es irgendwann schwierig.
Da vorne haben wir noch eine Frage oder Ergänzung.
Wir hatten damals, als das 100 Megabit noch rauskam, das ProtoReach war der Vorgänger davon, auf dem Tisch liegen. Und da haben wir auch viel Schweinkram gehabt mit Kabeln, die nicht verdrillt waren, mehrere Meter unverdrillt, auf eine Spule aufgewickelt, das war alles kein Problem. Das heißt, technisch geht das. Ob man es nachher betreiben dürfte, ist eine Frage, also wegen Funkstörungen. Mhm. Und ob man es nachher zertifiziert bekommt, natürlich nicht, keine Frage. Aber gehen tut das sehr viel.
Ja, wie gesagt, wir sind ja auch da im Bereich, wo wir sagen, ne, wenn es wirklich Realtime-Daten sind von wichtigen Fahrsensoren, dann verstehe ich auch, was die Automobilindustrie da auch in Testing rein investiert. Aber wenn es unkritische Geschichten sind, wo halt auch mal etwas länger dauern darf, sehe ich kein Problem.
Ich habe mich mal vor längerer Zeit mit Realtime-Ethernet-Sachen beschäftigt. War das noch ein großes Thema auf dem Kongress, wo du warst? Also gibt es da irgendwie neue Dinge? Weil ich meinte, damals waren das vor allem so Gruppen, die sich erstmal damit beschäftigt haben und nicht wirklich viel implementiert hatten.
Das ist tatsächlich auch ein Riesenthema. Realtime-Ethernet ist tatsächlich ein Riesenthema. Gerade die ganzen Radarsensoren, alles, das sind alles Realtime-Daten, was die wirklich brauchen. Also gerade wenn es fahrkritische Sensorik ist, ist das ein Riesenthema, selbstverständlich.
Aber da ist auch wahrscheinlich recht viel Proprietäres an Protokollen unterwegs.
Oder ist physisch wird das alles auf ein Ethernet gehen. Also man geht ja da teilweise bis 25G sind erst die Planung, wenn man diesen Zeitstrahl nochmal sich in Erinnerung ruft. Das ist tatsächlich so. Aber das ist dann tatsächlich, wo sie es dann auch wirklich in die Software-Protokoll-Ebene reinschieben, dass sie diese Daten auch Realtime haben. Und die machen extrem viel Zeit in Testing und Validierung, dass das auch super funktioniert. Weil das will sich kein Fahrzeughersteller erlauben, wenn mal irgendwelche Daten nicht ankommen. Kann es echt zum Problem werden, wenn es auch mal in Richtung Automotive fahren, Fahrassistenten geht, dann kommt man da sehr schnell, da legen sie sehr, sehr viel Wert drauf. Und das ist auch kein T1S, wo sie dann solche Sachen machen, das sind dann schon höhere Geschwindigkeiten und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wo sie sowas machen.
Nur aus Frage noch kurz, sind das dann verteilte Kontrollen oder ist das dann so ein zentralisierter Mechanismus, der diese Latenzgarantien und sowas
bei Realtime? Die haben teilweise, es ist teilweise verteilt, die haben ja diese Node-Controller, da haben die teilweise 5 Stück im Fahrzeug, die untereinander in allen Richtungen vernetzt sind. Auch das Thema Redundanz ist da ein Riesenthema. weil die wollen halt auch einen Ausfall oder sonst irgendwas. Das, ich habe es jetzt nicht in der Vortrag, hätte es jetzt gesprengt, aber das ist schon, was die machen. Also auf jeden Fall ganz wichtiges Thema.
Super, danke.
Hier vorne, und da ist einer noch. Na hier, sag das noch einer.
Ah, wunderbar. Ja, dann gehen wir da mal hin. Noch eine Frage.
Kurzer Hinweis zu diesem Real-Time Ethernet. Also das Stichwort, wo man nach suchen muss, ist Time-Sensitive Networking, TSN.
Ja.
Und das gibt es auch für T1S.
Ja.
Kann man alle Knoten mit synchronisieren und dann machen sie im Prinzip ein Zeitschlitzverfahren über die Switches.
Ja. Direkt daneben?
Es gibt auch von den Chips einige, die es anbieten, dass man Clock Recovery und die Recovered Clock dann wieder ausgibt.
Ja.
Für weitere Hardware, die in dem System drin ist.
Zum Synchronisieren dann. Gut, doch eine ganze Menge an Fragen.
Ja, auf jeden Fall. Und sehr viel Diskussion. Gibt's noch mehr? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Aber anscheinend seid ihr langsam durch mit allen Fragen. Dann bleibt mir noch eins, dir noch für diesen großartigen Vortrag zu danken. Gebt ihm noch mal eine große Runde Applaus. Applaus